Ich denke, eure Mägen haben sich inzwischen schon etwas gefüllt. Hoffentlich nicht so voll, dass das Blut jetzt alles im Bauch versackt. Wir möchten miteinander auch nochmal in das Wort Gottes hineinschauen. Und der Bernhard hat uns das ja schon angekündigt. Es geht um den Friedefürst. Wir hatten jetzt in der Adventzeit drei Predigten bisher über die vier Namen, die der Prophet Jesaja dem kommenden Kind gegeben hat oder zugesprochen hat. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Heerscharen, wird dies tun. Das ist unser Text aus dem Alten Testament und ich möchte noch mal still werden und Gott bitten, dass er durch sein Wort zu uns spricht. Wenn wir in deinem Wort lesen, Vater im Himmel, dann kann das auf verschiedene Weise passieren. Ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass ich und dass wir alle offen sind, nicht mit unserem Verstand drangehen, sondern dass wir horchen, was du zu unserem Herzen zu sagen hast und dass wir verändert werden von innen heraus und diesem Friedefürst wirklich begegnen. Amen. Die Namen sind ja etwas Wichtiges für uns alle, oder? Jeder von uns hat einen Namen und mit diesem Namen wird auch eine Persönlichkeit verbunden. Die Namen im Alten Testament oder überhaupt in der Bibel, aber auch in der gesamten Geschichte haben sehr oft auch symbolische Bedeutung. Und Herrscher haben immer wieder einen neuen Namen bekommen, wenn sie den Thron bestiegen haben. Übrigens auch ist es so beim Papst, ne? Der bekommt ja auch einen neuen Namen, wenn er zum Papst gewählt wird. Diese Namen haben etwas zu bedeuten. Zum Beispiel der Kaiser Augustus hieß eigentlich Octavian, aber er wurde dann Augustus, der Erhabene, genannt. Und das heißt nichts anderes, als man hat ihn begonnen anzubeten. Und in der Bibel sehen wir sehr viele Namensänderungen. Ja, zum Beispiel hat es da einen gegeben, der hat Jakob geheißen. Und Jakob heißt Fersenhalter. Warum? Weil er ein Zwilling war und hat bei der Geburt mit seiner Hand die Ferse des Erstgeborenen gehalten. Man könnte es aber auch übersetzen, der Hinterhältige, der Hinterlistige. Und er war das auch. Aus diesem Jakob wurde später ein Israel. Gott hat mit ihm gekämpft und sein Name heißt dann Gott kämpft, Israel. Das war der Stammvater des Volkes Israel. Und so könnte man noch viele, viele Beispiele nehmen. Ein von Gott gegebener Saulus wird zum Paulus, dem Kleinen. Ja? Und letztlich auch die Namen, der Name, der über allen Namen steht, nämlich Jesus, Jeshua, Josua, heißt Jahwe. Gott ist Rettung. Und darum glaube ich, dass Namen eine Bedeutung für uns haben. Dass wir also, wenn wir etwas über einen Namen lesen in der Heiligen Schrift, dann ist das nicht nur bloß ein Titel, damit wir wissen, um wen es geht, sondern es hat eine echte praktische Bedeutung. Und so wollen wir heute über diesen Namen, den vierten Namen, den der Prophet Jesaja diesem Kind, das in der Krippe geboren werden sollte, 700 Jahre später, gegeben hat. Und das heißt Fürst des Friedens oder Friedefürst oder Herrscher des Friedens. Wir werden noch drüber nachdenken. Aber vorher noch ein anderer Gedanke. Ein Kind ist uns geboren. Ein Kind. Wir haben heute schon Geschichten und Betrachtungen über das Christkind gehört. Warum kam Gott als Kind in die Welt? Er hätte ja auch können so plötzlich da sein. Und so wie ich die Bibel verstehe, wird er auch einmal wieder so plötzlich da sein und nicht diesen beschwerlichen Weg durch den Leib einer irdischen Mutter und die ganze Kindheit hinauf gehen. Warum kam Gott als Kind? Es gibt viele Antworten vielleicht darauf, oder mehrere, aber eine ist, er kann uns verstehen. Er kennt uns. Von der kleinsten, von der ersten Stunde an hat er das auch alles miterlebt. Und weil er sich so erniedrigt hat, kann er auch dieses Erlösungswerk vollenden. Wenn er sich nicht erniedrigt hätte, sondern nur von oben herab gesagt hätte, was wir tun sollen, dann wären wir immer noch in unserer Niedrigkeit geblieben. Aber er ist heruntergekommen, niedriger als wir sind, um uns dann hinaufzuheben. Und noch etwas, und das ist mir so wichtig geworden in den letzten Wochen. Gott kam als Kind, um ein ganz grundlegendes Prinzip zu zeigen, das für ihn die größte Gültigkeit hat. Nämlich, Großes wird klein und Kleines wird groß. Gott, der Unendliche, der die größte Macht hat, macht sich ganz klein. Er kommt als Säugling am Rande der Welt, in Bethlehem auf die Welt, am Rande der Gesellschaft in Bethlehem auf die Welt. Er wird zum Flüchtling, verfolgt, bedroht und letztendlich wird er auch von seinen Geschöpfen beseitigt. Das Große, das Größte wird ganz klein. Und das Evangelium, diese frohe Botschaft, von der wir zu Weihnachten immer wieder hören, wurde zuerst den Niedrigen, den Kleinen, den Hirten verkündet, nicht den Königen und den Führern. Und so, denke ich, ist dieses Kind auch ein Vorbild, dass wir dieses Prinzip Großes wird groß für uns annehmen müssen sollen. Wir sollen auch klein werden. Ich versichere euch, sagt Jesus, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und noch ein Gedanke. Was ist denn groß in meinem Leben, in deinem Leben? Gerade jetzt vielleicht. Welche Sorgen? Welche Pläne? Welche Schmerzen oder Freude? Wir dürfen das alles auch wieder relativ sehen. Das Große wird klein. Es ist in Gottes Augen nicht das Wichtigste, wie es mir geht. Und er nimmt uns diese großen Sorgen ab und plötzlich aus seiner Sicht sind sie klein. Und er hilft uns und gibt uns neue Wege. Sein Name ist Friedefürst. Friede, die Sehnsucht oder die Ursehnsucht aller Menschen und die war auch die Sehnsucht des Volkes Israel, das zur Zeit des Propheten Jesaja in großer Bedrängnis war. Ihr habt schon gehört die letzten Wochen, dass die echt unter Kriegsnot gelitten haben und letztendlich ein paar Jahre später sind sie auch alle in Gefangenschaft geführt worden. Wir erwarten uns von Menschen, dass sie uns Frieden bringen. Von Fürsten, von Königen, von Politikern, von unseren Freunden und so weiter. Und meist werden wir dann enttäuscht oder oft werden wir dann enttäuscht. Was ist denn eigentlich Friede? Ich habe eine Definition gefunden, die ganz nett ist. Friede ist ein heilsamer Zustand der Stille und Ruhe, die Abwesenheit von Störung und Beunruhigung und besonders die Abwesenheit von Krieg. Friede ist das Ergebnis der Tugend, der Friedfertigkeit und der damit verbundenen Friedensbemühungen. Auch in dieser Definition kommt schon vor, dass Friede auch irgendetwas mit Aktivität zu tun hat, nicht nur etwas Passives ist, was über uns fällt. Und in der Bibel gibt es hunderte Stellen von Frieden. Ich habe einfach mal, das kannst du ja heute mit dem Computer so machen, so drüber laufen lassen, ja, alle Stellen vom Friede mit im Neuen Testament zum Beispiel. Und da fällt mir auf, dass die meisten Stellen immer Friede und Gott im gleichen Satz haben. Friede von Gott, Friede mit Gott oder der Friede Gottes als Segen, das ist eine ganz, ganz zentrale Aussage im Neuen Testament. Auch schon im Alten Testament, auch in den Psalmen kommt es hunderte Male vor. Der Friede wird immer wieder mit Gott verbunden. Und ich möchte es einfach jetzt mal so in den Raum stellen. Wenn wir nicht mit unserem Schöpfer, mit dem Schöpfer des Universums, der aber auch unser persönlicher Schöpfer ist, Frieden gefunden haben, dann können wir kaum Frieden in unserer Umgebung erwarten und wirken. Wenn wir aber diese Vergebung, die er uns, dieses Kind dann, ja, das uns am Kreuz gebracht hat, wenn wir diese Vergebung auch für uns persönlich umsetzen, wenn wir daran glauben, dann finden wir Zufrieden mit Gott. Dann sind wir gerechtfertigt, so wie es der Paulus schreibt, durch den Glauben und dann haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Dieser Friede ist die Grundlage für Frieden zwischen Menschen. Dieser Friede ist die Grundlage für Frieden in unseren Familien, letztendlich auch für Frieden in unserer Gemeinde. Weil Vergebung der Sünden, so wie sie Gott uns vergibt, ermöglicht auch, dass wir einander vergeben. Diese Vergebung schafft Gerechtigkeit und Frieden. Das Kind in der Krippe ist also ein Friedenskind, Christkind, Friedenskind. Aber wie funktioniert das? Und wir haben ja auch schon kritische Bemerkungen gehört, dass das heute so weit weg ist, dass wir in dem ganzen Konsumdenken und Treiben davon nichts mehr merken. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mich anschaue, wenn ich uns anschaue, dann ist es auch oft nur ein Stückwerk dieser Friede. Warum? Warum funktioniert das nicht mit dem Friedenskind? Sein Name ist Fürst des Friedens. Mir ist es bisher noch nie so richtig bewusst geworden, dass der Friede hier mit einem zweiten Namen verbunden wird, nämlich mit einem Titel oder mit einer Funktionsbeschreibung, nämlich der von einem Fürsten, einem König, einem Herrscher. Heute verbinden wir mit Herrschen von Königen, Fürsten und anderen Führern, und das wahrscheinlich mit berechtigter Weise, kaum friedvolle Erwartungen. Und es ist eigentlich fast normal, würde ich jetzt sagen, dass man sich skeptisch über Autoritäten äußert. Ja? Und dass man Autoritäten, Herrscher, Führer, Könige, zumindest skeptisch ist oder ablehnt. Wir sehen das wenn es aber keine Herrscher mehr gibt, keine anerkannten und strukturierten Autoritäten, dann zerbricht die Gesellschaft auch. Wir sehen das am Beispiel Libyen zum Beispiel. Ein Failed State, wie man heute sagt. Es gibt nur mehr selbsternannte Heeresführer, Tyrannen, die gegeneinander kämpfen und das ganze Land ist in einem Chaos. Und das merken wir in Europa dann auch. Oder umgekehrt, wenn ein Herrscher kein Mann des Friedens ist, dann wird dieses Volk total versklavt und es gibt auch dort schlimmste Dinge, braucht man nur ein Stück weiter nach Osten schauen, nach Syrien. Und so kann man in der Politik das sehen, aber das ist auch bei uns so, auch in unseren Familien. Gibt es eine Alternative? Gibt es eigentlich Herrschen und Frieden? Gibt es das überhaupt, dass jemand herrscht und Frieden ist? Ich möchte mit euch einen Blick auch weiter zurück ins Alte Testament machen. Da ist der Abraham, der hat damals noch Abram geheißen, auch hier wurde eine Namensänderung dann später durchgeführt. Abraham hat gerade seinen Neffen Lot aus einer misslichen Lage befreit, nämlich dieser Lot hat in Sodom gelebt, ja, in diesem Sodom, das auch neben Gomorra lag und was ein Sprichwort für schlechtes Leben war. Dort hat Lot gelebt und die Nachbarkönige sind dort eingefallen und haben die alle in Gefangenschaft genommen und auch Lot wurde gefangen. Und Abraham hat es gehört und hat gesagt, nee, Lot ist zwar, hat sich zwar freiwillig dorthin begeben, aber ich hole ihn wieder zurück, ich rette ihn. Und er hat ihn befreit aus der Gefangenschaft und seine ganze Siebschaft wieder zurückgebracht und dann begegnet er einem gewissen Melchisedek. Und Melchisedek, der König von Salem, und das heißt nichts anderes als der Friedenskönig oder Friedensfürst, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Abraham gibt ihm dann einen Anteil der Beute als Dank oder als Opfer, den Zehnten. Jedenfalls kommt dieser Friedefürst im Alten Testament vor, dieser Begriff König von Salem, Friedekönig oder Friedefürst. Und Leser des, oder Juden, die sich sehr gut mit der Bibel alle ausgekannt haben, haben natürlich schon gedacht, wenn der Prophet Jesaja jetzt was von einem Friedefürst spricht, dann hängt es vielleicht ein bisschen mit dem zusammen. Ein anderer Kenner des Alten Testamentes war der Schreiber des Hebräerbriefes und der schreibt, wir wissen nicht, wer es genau war, vielleicht war es Paulus, der schreibt, dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der dem Abraham entgegenging und ihn segnete, der heißt König der Gerechtigkeit, das ist nämlich die Übersetzung von Melchisedek, und König von Salem, der König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende der Tage. Und jetzt kommt's: Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, unser Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Dieser Friedefürst war damals auch schon irgendwo aktiv, nicht? Und hier sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, das ist der Jesus, der später gekommen ist. Wir wissen aus der die Bibel sagt ja, Jesus war von Anfang bei Gott, war immer schon dabei, weil er eben ein Teil des dreieinigen Gottes ist. Und dieses königliche Kind oder dieses göttliche Kind, so muss ich eigentlich sagen, ist also nicht nur ein Friede, sondern ein Friedefürst, der auch herrscht, der regiert, der Einzige, der wirklich berechtigt ist zu regieren. Herrschen spielt nämlich im Zusammenhang mit Frieden eine große Rolle. Ihr kennt doch den Ausdruck, Friede soll herrschen. herrschen. Das sagen wir ja. Und das ist das, was eigentlich die Botschaft in diesem Namen ist. Friede soll herrschen. Friede, Fürst. Der Friede des Christus regiere, herrsche in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar, schreibt der Apostel Paulus. Friede ereignet sich nicht von selbst, sondern ist eine Folge von aktiven Bemühungen und Kämpfen. Jesus Christus hat uns den Frieden in die Welt gebracht, weil er Frieden mit Gott gemacht hat. Aber das war kein Spaziergang. Das war eine aktive Liebestat Gottes an uns. Es hat ihn sein Leben gekostet. Und so will Jesus auch in uns herrschen, also aktiv Frieden schaffen und durch uns Frieden stiften. Und das hängt mit seiner Herrschaft in uns zusammen. Wir müssen ihm Raum geben. Der Friede des Christus muss Platz haben in mir und in dir. Er muss uns regieren. Dann wird Friede, Fürst, heute in dir und in mir sichtbar. Wie können wir uns aktiv um Frieden bemühen? Und ich sage das einfach jetzt auch im Hinblick auf unsere Gemeinde und auch auf das, was es immer wieder an Unstimmigkeiten, so wie es im menschlichen Bereich immer wieder gibt, auch hier gibt. Wie können wir uns aktiv um Frieden bemühen? Die Voraussetzung ist, dass wir alle erkennen, dass wir die Vergebung von Jesus brauchen. Wir sind nicht gut genug. Wir alle haben gesündigt, sagt Paulus, und wir brauchen die Vergebung. Der Friede mit Gott durch die Vergebung Jesu Christi ist die Voraussetzung. Aber das macht noch keinen Frieden. Weil wenn du errettet bist und die Vergebung hast, das ist erst der erste Schritt. Wir müssen Jesus nachfolgen. Wir müssen mit ihm weitergehen. Wir müssen ihn in seiner Nähe sein. Erst die Nähe zu Jesus macht uns zu Friedensstiftern. Wir müssen seine Worte lesen, ernst nehmen, ausleben. Nicht nur irgendwo, ja, kennen wir schon. Das gehört auch dazu, dass wir seine Gebote befolgen. Wisst ihr, die größten Gebote sind ganz einfach. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Und an dem wird alles zusammengefasst. Aber wir dürfen auch die Gaben annehmen, die er uns gibt. Eine der Früchte des Heiligen Geistes, den Gott in uns hineingibt, ist, dass wir Frieden haben und erleben und auch weitergeben. Gaben kommen von Gott, aber wir nehmen sie oft nicht an. Wir wollen was anderes haben, nicht das, was er uns gibt, und wir wollen es auch nicht einsetzen. Wir müssen Vergebung praktizieren. Das heißt, um Vergebung bitten, aber auch Vergebung gewähren und Barmherzigkeit üben. Vielleicht denkt ihr ein bisschen darüber nach und ich komme jetzt zum Schluss. Der Friede wird kein Ende haben in seinem Königreich. Stimmt es? Oder ist das nur eine fromme Fantasie, ein Vertrösten auf spätere Zeiten? Die Hoffnung des Volkes Israel auf einen neuen irdischen König David, der den Thron in Israel wieder aufbaut, der den Juden ein friedliches Reich schenkt, ist nicht mehr in Erfüllung gegangen. Hat der Prophet sich geirrt? Nein. Dieses Kind, an dessen Geburt wir jetzt gerade denken oder in den nächsten Tagen, er ist ein Nachkomme Davids, des Königs. Er wurde auch deshalb in Jerusalem geboren. Er tritt eine neue Königsherrschaft an. Und er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wo ist sein Reich? Wo regiert Jesus? Sein Reich ist in den Herzen seiner Kinder, wenn er dort Raum hat, wenn er dort herrschen darf, wenn er dein Friedefürst ist. Sein Reich ist in der Gemeinde, in allen denen, die ihm nachfolgen, in der Ortsgemeinde, aber auch in der weltweiten Gemeinde der Christen, der Kinder Gottes. Und dieses Reich hat kein zeitliches und räumliches Ende. Das heißt, es wird bleiben. Gott ist unendlich, unsere Seelen sind auch unendlich. Und wenn Gott in uns herrscht, dann wird sein Reich unendlich friedensvoll sein. Wir werden Frieden in Ewigkeit haben. Aber er muss herrschen können, er muss Platz haben. Im Vater unser beten wir, dein Reich komme, so wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist ein Friedensreich, ein Reich, wo es Vergebung gibt, auch untereinander. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Kind. Wer dieses Reich nicht aufnimmt, wie ein Kind, der kann dort nicht hineinkommen, hat Jesus gesagt. Er hat es uns selber gezeigt, er ist auch ein Kind geworden. Und wir sollten von unseren großen Rössern heruntersteigen und einfach mal wieder Kinder unseres Vaters im Himmel werden, die nicht alles selber in der Hand haben. Zuletzt noch ein Bibelvers, der vielleicht gut zu Weihnachten passt. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, obwohl das auch schön ist und wir das genossen haben. Aber das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das wünsche ich uns allen zu diesem Weihnachten. Amen.